insbesondere unsere Gäste aus Saarbrücken, Frau Professor Gerzenich-Arbogast und die Crew. Und von meinen Studenten sind auch einige da. Ja, ich versuche mal den Anschluss herzustellen für die Saarbrückener zu dem, was wir bisher gemacht haben. Das Seminar heißt ja Prinzipien der linguistischen Modellbildung und Denkfehler in linguistischen Theorien. Und wir haben da zunächst einmal Werkzeuge eingeführt, um Modelle zu analysieren und kritisch zu bewerten. Das war zum einen, und jetzt nehme ich mal an, dass Sie das schon kennen, der Aufbau einer wissenschaftlichen Theorie bzw. eines Textes dazu mit dem magischen Wort Brodain-Format. Ja, das Problem, Datenvorgabe, intuitiver Lösungsansatz, formale Ausführung, da steht also Theorie und Modell dann drin. Und dann ganz wichtig die Adäquatheitsprüfung. So, das ist das erste Werkzeug. Mit dem sollten Sie jeden Text, der Ihnen unterkommt, lesen und strukturieren. Und wenn Sie selber was schreiben, das natürlich auch so machen. Dann habe ich Prinzipien vorgestellt. Und da sind wir, halt zunächst habe ich dann von der logischen Reihenfolge her, wenn wir Texte lesen wollen, um an Theorien heranzukommen, weil die in Texten oder in Bildern formuliert sind, brauchen wir Textanalysemethoden oder Textverstehensmethoden. Und das habe ich relativ kurz gemacht, das ist bei Ihnen auch bekannt. Das sind drei Methoden, nämlich die Relatex-Methode, die Holontex-Methode und die Aspekttext-Methode. Sie kennen das mit der Endung DRA für das Übersetzen, aber diese Methoden funktionieren natürlich auch schon für die Textanalyse. Und da wird die wichtigste sein die Relatex-Methode, wo semantische Netze erstellt werden. Das werden wir also kontinuierlich heute anwenden. Und die Holontex-Methode, die kommt immer dann zum Zug, wenn im Text irgendwelche Aussagen sind, die irgendwie auf ein Ganzes Bezug nehmen. Da steht nie im Text drin, das ist jetzt holistisch zu verstehen, aber wir werden das dann so interpretieren und dann auch merken, dass da bestimmte Formulierungen dann entweder sich klären oder dass sie dann eben nicht ganz zu dieser holistischen Sicht passen. Die dritte Methode, Aspekttext, die wird bei uns in diesem Rahmen nicht vorkommen oder kaum vorkommen, weil wir nicht an, sagen wir mal, Texten interessiert sind, die jetzt in sich eine poetische oder sonstige Gestaltung haben, wo das also wichtig wird. Das ist auch bei anderen Texten wichtig, aber wir versuchen all das, was wir für die Theoriebildung und die Kritik brauchen, mit diesen beiden Methoden Relatex und Holontex zu erfassen. So, das waren also die Methoden. Und die Prinzipien, die zugrunde gelegt werden, die will ich jetzt hier kurz angeben. Und jetzt noch eine Vorbemerkung, wenn Sie also irgendwelche Fragen haben, können Sie ruhig dazwischen fragen, das ist kein Problem. Es ist also nicht gedacht im Stile einer strikten Vorlesung, sondern wir haben das auch in den vorausgehenden Sitzungen so gehandhabt, dass man da immer diskutieren konnte oder dass zwischendurch auch kleinere Übungen gemacht worden sind. Also es ist eine gemischte Veranstaltung, für die es eigentlich noch keinen Namen gibt. So, jetzt also zu den Prinzipien. Da ist zum Ersten das Prinzip Atomismus, Holismus. Das habe ich im Seminar schon besprochen, das werde ich jetzt auch hier nicht nochmal besprechen. Ich nehme an, dass Sie das kennen, ganz einfach. Beim Atomismus geht man aus von Bausteinen und hat Strukturregeln, mit denen man bestimmte Strukturen erzeugen kann. Aber wie das bei Strukturen ist, wenn Sie an so Kinderspielzeugbausteine denken, die Strukturen haben dann keine Gestalt, sie sind nur regelrecht geformt und wir können an eine Struktur immer noch etwas dran setzen oder dran bauen, ohne dass da irgendetwas gestaltmäßig, jetzt verwende ich schon das Wort, verändert wird. Also insofern ist das Atomistische ein Denken, was eine klare Ausgangsposition hat und in der Bildung dann offen ist. Der Holismus geht von einem Gestaltdenken aus, da ist also ein Ganzes schon mal vorgegeben, bei uns Menschen sozusagen als kognitive Ganzheitsstruktur, und diese Ganzheit ist aufgebaut aus Rollen oder Teilen mit Funktion im Ganzen. Also ein Gesicht hat als Teile Augenpartie, Nase, Mund, Kinn und so weiter, was dazugehört. Und das sind aber keine separierbaren Teile im Sinne von Atombausteinen, sondern die gehören immer zu dem Gesicht dazu. Und da kann ich jetzt gleich eine Bemerkung machen, die auch für das Seminar neu ist. Daraus lässt sich ein logisches Prinzip gewinnen, nämlich zeige mir ein Teil und ich weiß, was das Ganze dazu ist. Ich kann auf das Ganze schließen. Also wenn ich irgendwo ein Auge gezeichnet sehe, dann sage ich auch, wenn ich sonst nichts dazu sehe, das ist ein Teil eines Gesichts. Und ein Gesicht ist Teil einer Gestalt, Tier oder Mensch und so weiter. Also das ist auch gestuft. Und dieser Schluss vom Teil auf das Ganze, das ist der Vorzug des holistischen Denkens. Außerdem, die umgekehrte Richtung geht auch, wenn wir von etwas wissen, dass es ein Gesicht ist, dann erwarten wir natürlich, dass da die wesentlichen Teile auch dazugehören. Ja, also insofern können wir beim Holistischen in beiden Richtungen schließen, beim Atomistischen können wir nicht schließen. Ja. Das also zum Atomismus und Holismus. Und jetzt habe ich hier in der Mitte dazwischen geschrieben, in Violett, Holatomismus, das ist ein neuer Begriff, der soll versuchen, diese beiden Extreme in einer wissenschaftlich überprüfbaren Weise zu verbinden. Was man also in wissenschaftlicher Literatur meist findet, ist eine Epoche des atomistischen Denkens und danach eine Epoche des holistischen Denkens und dann wird es wieder atomistisch und so weiter, auf höherer Stufe, dialektisch gedacht. Aber meistens besteht eine Polemik zwischen den beiden Positionen, dass man sich wechselseitig vorwirft, ihr könnt aber das nicht und die anderen können das nicht. Und insofern ist also die Frage, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich gesehen solche zwei Extrempositionen sein müssen. Die schaffen natürlich Klarheit im Denken. Andererseits, deswegen habe ich hier dran geschrieben, Prinzip des Lebens, im alltäglichen Leben sind die Dinge meistens gemischt. Das heißt, wir können sie so sehen, wir können sie aber auch anders sehen. Nur das Wichtige ist, wenn wir Wissenschaft machen, dass wir auch uns dann bewusst sind, inwiefern wir etwas atomistisch sehen und inwiefern wir etwas holistisch sehen. Und wenn wir das noch zusammenführen wollen, dann könnten wir davon reden, in welcher Stufe wir etwas holatomistisch sehen. Also das heißt, wir öffnen sozusagen aus einer atomistischen Perspektive allmählich den Blick, Sie kennen das vom Fernsehen her, da gibt es so Ratespiele, wo man zuerst ein Detail sieht und da kann man eigentlich nur Farbe und Form erkennen und dann wird das Bild allmählich vergrößert und irgendwann macht Schwupp und wir erkennen eine Gestalt. Also wir können dann vom Holle zum Hollon übergehen. Und diese Zwischenposition, wo wir etwas annehmen, dass etwas zu etwas Größerem gehört, das ist diese holatomistische Sicht. Die wird im nächsten Teil bei der Behandlung lexikalisch-semantischer Bedeutungsanalysen dann noch eine zentrale Rolle spielen. Hier will ich also erstmal diese Prinzipien vorstellen. So, das habe ich also schon mal vorgestellt im Laufe des bisherigen Seminars. Und was jetzt noch fehlt, sind diese anderen drei, also das Prinzip Individualebene, Kollektivebene, Systemebene. Da passt es mit dem Lebensprinzip nicht mehr so, denn wir leben in allen drei Bereichen, aber auch wieder gemischt. Das werde ich gleich ausführlich darstellen hier, weil das dann auch zentral wird für den ganzen Workshop. Die anderen beiden Prinzipien, die erwähne ich hier nur kurz, weil die nur sporadisch dann zum Tragen kommen und weil ich damit jetzt nicht Zeit verlieren will. Das eine ist das Prinzip Objekt-Beobachterperspektive auf ein Objekt- und Teilnehmerperspektive. Das heißt, wir unterscheiden bei intentionalen Wesen, also bei Menschen, die Möglichkeit, dass wir uns in einer Situation, zum Beispiel wenn wir einen Dialog beschreiben, entweder als Außenstehender sehen, der die beiden Gesprächsteilnehmer als dritte Person oder Beobachter neutral betrachtet. Oder wenn wir Konstrukteure eines Dialogs sind, dann könnten wir sozusagen die allwissende Position einnehmen und sagen, den einen Dialogteilnehmer konstruiere ich so und den anderen Dialogteilnehmer konstruiere ich so. Ich habe also sozusagen das vollständige Wissen über die beiden Teilnehmer. Das wäre die Beobachterperspektive. Wir befinden uns aber im Leben meistens in der Teilnehmerperspektive, wenn wir nicht gerade ein psychologisches Setting ausprobieren. Und in dieser Teilnehmerperspektive haben wir Hypothesen über die Sicht des anderen, aber die kann immer verschieden sein von der Sicht des anderen. Also der große Phänomenbereich der Missverständnisse ist genau darin angesiedelt, dass wir nicht wissen, was der andere wirklich denkt, aber mit Hypothesen über den anderen arbeiten müssen. Das ist für bestimmte Fragestellungen ganz wichtig, zum Beispiel wenn wir Missverständnisse in Dialogen beschreiben wollen, dann ist es uns gerade nichts, wenn wir sagen, das hätte er aber doch verstehen müssen, denn nach meinem Konstrukt kennt er die Regeln und kennt die Bedeutung und so weiter. Er kennt sie eben nicht und unser Konstrukt geht nicht davon aus, dass die wechselseitig verschiedene Hypothesen haben können. Also das wären diese beiden Perspektiven und die letzte, das letzte Prinzip betrachtet wieder für die wissenschaftliche Beschreibung zwei Zugehensweisen, wenn wir mal Parameter erstellt haben, dass wir dann entweder sagen können, wir entfalten jetzt maximal all das, was mit diesen Parametern möglich ist. Das wäre die Exhaustivposition. Oder wir sagen, uns interessiert nur das, was wir mit den Parametern konkret beschreiben können an einem Objekt und die anderen Möglichkeiten, die eventuell noch denkbar sind, die interessieren uns nicht. Also um das etwas deutlicher zu machen, ein Beispiel aus der Linguistik, wir können ein System einer Sprache auffassen als die Gesamtheit der Möglichkeiten, sich auszudrücken und dann ist das sozusagen ein System im extensionalen Sinn, was alles enthält, was überhaupt sagbar ist. Das wäre dann eine Exhaustivposition. Oder wir interessieren uns dafür, was überhaupt in einem bestimmten Phänomenbereich vorliegt konkret und beschreiben das mit den Parametern des Systems. Das heißt, andere Anwendungen interessieren uns nicht, nur dieser spezielle Bereich. Dann würden wir von dem Interesse ausgehen, was wir haben an einer Verwendung der Parameter und nicht von der Vielfalt der Möglichkeiten der Parameter. Das sind also diese vier Prinzipien und davon werden wir jetzt gleich dieses zweite Prinzip näher besprechen. Davor werden wir aber noch eine Spezialisierung der Relatex-Methode kennenlernen, nämlich die, wie man aus einem Text, wenn man Relatex angewandt hat, zu einer Formalisierung der dargestellten Theorie kommen kann. Jetzt setze ich Formalisierung in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass wir das jetzt versuchen, in irgendwelche mathematischen oder logischen Ausdrücke zu überführen, was man üblicherweise unter Formalisierung versteht, sondern es geht nur darum, diese Begriffsklärung in einer normierten Form durchzuführen, sodass wir dann von bestimmten Bestimmungsstücken und so weiter ausgehen können und jede Theorie, die uns präsentiert wird, einheitlich über diesen Bestimmungsstücken darstellen können. Das wird also dann der vorausgehende Punkt sein. Und jetzt sage ich noch was also über den weiteren Verlauf des Programmes, also diese Formalisierungsmethoden. Die wird angewandt auf Text und auf Grafik. Und dann das IKS-Prinzip. Und das wird verwoben mit Modellen, die jeweils bei den einzelnen Dingen schon zu Rate gezogen werden. Also ich werde das Ogden-Richards-Zeichenmodell besprechen, dann das Bühlersche, dann kommt später hinzu Saussure und Cosserio, das wird dann wahrscheinlich am Nachmittag sein, und die Weiterführung bei Ullmann und Baldinger. Und wenn dann noch Zeit ist, dann kommen wir auch noch zum Valenzgedanken. So, das also jetzt zunächst mal zu dem heutigen Programm. Noch ein Blick auf den nächsten Workshop dann Ende Juni. Da würden dann Bedeutungsmodelle im engeren Sinn, nämlich lexikalische Semantik, Merkmalsemantik, Semsemantik, logische Semantik und Mind-Semantik-Ansatz dargestellt werden, und die Frage Bedeutung, Gebrauch, also was sich abspielt in Bezug auf Bedeutungen in Texten, und dazu kämen dann auch Betrachtungen zum Thema Rema, Gliederungsprinzip und zum Waste-Ansatz und eventuell auch noch zur Sprechhandlung. Das wäre also dann das Programm für den nächsten Workshop, damit Sie das jetzt einordnen können. Was ich in der Zwischenzeit behandeln werde im nächsten Monat für unsere Studenten, das werden die Theorien der logischen Semantik sein, auf Satzebene, also Wahrheitssemantik und mögliche Weltsemantik und so weiter, damit Sie das auch wissen. So, jetzt komme ich also zu dem Formalisieren und gebe dazu zwei Methoden an. Und mache das im Zusammenhang mit dem ersten Zeichenmodell, was wir besprechen wollen, nämlich dem Modell von Ogden-Richards. Also die Funktion dieses Teils ist und eigentlich des ganzen Seminars, zum einen Inhalte kennenzulernen, wie Zeichenmodelle, und die kritisch zu beurteilen. Aber sie sollen dabei auch lernen, wie man ganz allgemein bei einer wissenschaftlichen Theorie sich die Informationen beschafft und dann kritisch beurteilen kann. Kritisch heißt nicht immer negativ, sondern auch kritisch würdigend, denn das Positive muss auch zur Sprache kommen. Aber es ist wichtig, dass man diese Methode, sich aus einem Text eine solche Theorie zu beschaffen, für die verschiedensten Zwecke zur Verfügung hat. So, also die erste Methode, die bezieht sich auf eine grafische Darstellung, und ich mache das deswegen an dem Ogden-Richards-Modell, weil das grafisch relativ einfach ist und wir daran die Dinge dann leicht exemplifizieren können. Also, wenn eine bestimmte Grafik gegeben ist, wie also zum Beispiel dieses Dreieckmodell bei Ogden-Richards, wir kommen zur inhaltlichen Analyse dann gleich noch, dann gehen wir folgendermaßen vor. Entscheiden zunächst, welche Elemente der Grafik als Knoten zu lesen sind und welche als Beziehungen. Das ist nicht immer so einfach wie hier. Hier sieht man irgendwelche Dreiecksecken und Dreieckslinien, und dann kann man sagen, Linien verbinden Ecken und sind deswegen etwas Relationshaftes, stellen eine Beziehung her, stellen eine Verbindung her, und die Knoten sind sozusagen etwas Punktförmiges, was für sich allein steht. Das ist bei anderen Grafiken nicht immer so einfach, aber das Analyseprinzip, was von dem Ziel her denkt, alles in Form von Relationen auszudrücken. Relationen bestehen aus Relatoren und Argumenten. Unter dieser Zielvorstellung versuchen wir, Grafiken umzuformulieren in solche relationale Gebilde. Wenn also dieses Dreieckmodell so aussieht, da steht links Symbol, rechts Referent, oben Thought or Reference, und an den Seiten steht Symbolizes und Refers to und unten Stands for. Dann können wir hier ganz einfach sagen, hier sind die Knoten, diese Eckpunkte, und die Beziehungen sind diese Seitenlinien. Das, Ogden Richards sagen, dass hier unten nur an Imputed Relation steht, also eine angenommene Beziehung, das spielt dafür jetzt gar keine Rolle. Das ist auch eine Beziehung. Ja? Die ist dann sozusagen vermittelt, aber wir müssen ja über diese Beziehung reden können. Ja? Also die sozusagen der kognitive Status, dass wir die irgendwo doch ignorieren wollen, spielt für die formale Analyse keine Rolle. Wir können aber, wenn wir sie haben, dann sagen, in einem anderen Modell ist das vielleicht die primäre Beziehung zwischen Zeichenausdruck und Zeichenobjekt, und die anderen sind sekundär, und dann können wir das miteinander vergleichen. Also dieser erste Schritt wird veranschaulicht hier dadurch, dass wir sagen, da können wir diese Ecken und Kanten einzeichnen und benennen. Und in dem zweiten Schritt müssen wir dann Namen für die Knoten und für die Beziehungen hinzufügen. Das ist eine Sache, da können wir entweder Abkürzungen nehmen für die Ausdrücke, die hier schon stehen, oder wir können uns irgendwelche freien Namen wählen. Wichtig dabei ist, dass wir wegkommen von dem Inhalt, der meistens ausgedrückt wird in den Grafiken. Also wenn hier steht Symbol und Referent, dann haben wir unter Symbol natürlich schon unheimlich viel an Vorstellungsmöglichkeiten. Und im Text, und der Autor arbeitet natürlich damit, der kommt aus einer bestimmten Tradition, hier ist es die psychologische, in der Symbol in einer bestimmten Weise verwendet wird. Wir hören dann vielleicht das deutsche Symbol, was aber dann nicht richtig ist, wenn es in einer anderen Tradition steht, aber in bestimmten wäre es dann übersetzbar in Symbol. Also das heißt, all das, was mit der inhaltlichen Bedeutung zusammenhängt, das muss abgekappt werden. Jetzt können Sie sagen, ja, das ist aber ein wesentlicher Verlust, denn darin besteht vielleicht ein Hauptmerkmal eines solchen Modells. Dann würde ich sagen, entweder das Modell war imstande, grafisch das explizit zu machen, worauf es dem Autor ankommt, dann muss er das ausdrücken können in Knotennamen und Relationen. Wenn er also mit Symbol mehr meint, als nur, dass das eine bestimmte Funktion hat, relativ zu den anderen Knoten, dann muss er das deutlich machen. Also insofern ist hier die Formalisierung auch so zu verstehen, dass wir übergehen können zu etwas, dessen Namen keine Rolle spielt, das aber sozusagen nur in seinem Stellenwert relativ zu dem Gesamten dann seine Rolle bekommt. Ähnliches gilt für die Relatoren. Ich sage Relator und nicht Relation. Relation ist reserviert für die Gesamtheit. Also die Relation besteht aus dem Relator, den nenne ich hier R1, und hier oben habe ich angegeben 2 als zweistellig, also Hochzahl bedeutet die Stelligkeit, und der untere Index bedeutet die Angabe einer Unterscheidung in den Relationsnamen, denn die soll verschieden sein von der und von der, sind aber alle zweistellig, und insofern bleibt jetzt hier von diesem Symbolizes nur dieses R1 zweistellig übrig. So, das ist die, die grafische Darstellung dieses, dieser Umsetzung der Knoten und Relationen in solche Namen. Und jetzt kommt die Strukturdarstellung, die ist hier jetzt schon integriert. Also wenn ich es ganz getrennt hätte machen wollen, dann hätte ich zuerst mal aufgeschrieben, R1 verbindet S und den oberen Knoten T und so weiter. Und dann hätte ich diese Gesamtstruktur dann so angegeben. Das habe ich hier in einem Schritt gemacht. Das ist also die grafische Darstellung. Und der sehen Sie, die ist jetzt eigentlich hier in dem Fall relativ ähnlich dem Ausgangsgebilde. Das muss nicht immer so sein. Das werden wir auch noch sehen, weil hier bestimmte Reduktionen natürlich mit verbunden sind. Aber womit wir dann eigentlich besser arbeiten können, obwohl es irgendwie schrecklicher aussieht, ist die lineare Darstellung, also die Darstellung in Form von Komponenten, von Folgen oder ähnlichen Mengen sprachlichen Ausdrücken. Und hier schreiben wir immer zuerst die Zutaten, wie bei einem Kochrezept, und die Zutaten bestehen aus der Folge der Argumente, also S, T und R, S, T und R, und einer Folge, wieder in eckigen Klammern, der Relatoren. Das sind die Zutaten, wenn wir eine formale Theorie aufstellen wollen. Und jetzt kommt die eigentliche Aussage der Theorie, nämlich was miteinander zusammengefügt, wie beim Kochrezept, das Hauptgericht, das Gericht, dann bildet, so hier die Struktur. Also wir führen dann an, R1 soll S und T verbinden, R2 soll T und R verbinden und R3 soll S und R verbinden. Jetzt kommt hier eine spezielle Wahl rein, die mit diesem Ogden-Richards-Modell zusammenhängt. Also bis hierhin wäre es die Darstellung erstmal der Methode. Und wenn jetzt das Modell klar wäre, dann hätten wir jetzt eine formale, lineare Darstellung dieses Ogden-Richards-Modells. Sie sehen, das ist dann eigentlich relativ einfach und es macht sicher jetzt keine Schwierigkeiten. Sie sollten jetzt an der Stelle mal dazu fragen, wenn Sie Fragen haben. Sie müssen immer dran denken, ich mache das jetzt natürlich mit dem didaktischen Trick, das anders relativ einfach vorzuführen, aber die Wirklichkeit ist dann meistens komplizierter. Da kommen wir auch noch dazu, aber um das Prinzip erstmal zu verstehen, mache ich es erstmal einfach. Aber wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ja? Die Stelligkeit, ja. Die gibt an, bei einem Relator, wie viele Argumente dazugehören. Also im Formalen, wenn wir haben Essen, A ist B, dann haben wir das zweistellig. Ja. Das ist nicht immer so klar, das bekommen wir bei der Betrachtung des Valenzbegriffes, dass es mit dieser Stelligkeit eine Menge auf sich hat. Aber zunächst mal, wenn ein solches Modell vorgegeben ist, dann ist die Stelligkeit klar. Und das ist immer irgendeine Zahl, 1, 2, 3, 4, bis endlich viele. Aber es bewegt sich meistens bei den kleineren Zahlen so bis 4 oder 5. Ja, noch Fragen? Predikatoren oder Relatoren. Ja? Nur, das ist eine starke Vereinfachung und
Konstruktion, die man kritisch hinterfragen muss. Ja, das ist also gemacht worden im Rahmen der Valenztheorie, aber das führt dann meistens zu Schwierigkeiten.
Hier ist es deswegen einfach, weil wir von theoretischen Konstrukten ausgehen und nicht wie bei der Valenztheorie von der Frage, wie viele Stellen hat ein Verb? Also ein Verb wie essen oder ein Verb wie schenken oder sowas, wie viele Stellen hat das? Da müssen wir in die Sprache schauen und schauen, mit wie vielen Stellen das Verb vorkommt, und das ist etwas kompliziert, während bei einem formalen Modell können wir sagen, der soll sich gefälligst dazu entscheiden, was er will, wie viele Stellen er will. Ja, das wird jetzt gleich der nächste Punkt sein. Lauter bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie ganz richtig verstanden habe. Ich versuche mal eine Antwort, dann sagen Sie mir. Also, ich möchte getrennt vorgehen. Wenn jemand eine Grafik vorschlägt, dann soll die Grafik das, was sie sagen soll, in sich enthalten. Der Text ist eine andere Art der Informationsdarstellung, und im Idealfall sollte die Textinformation und die Grafikinformation dasselbe darstellen. Im Idealfall. Meistens ist es so, dass die grafische Darstellung gegenüber dem Text nochmal eine reduzierte Form ist. Und da kann man dann sagen, diese reduzierte Form dient meistens dazu, um deutlich zu machen, was für den Autor zentral ist. Und wir können dann von der Grafik her sagen, offensichtlich gibt es im Text Teile, die mehr erläuternde Funktion haben und Teile, die das zentrale Modell ausmachen. Wenn ein Autor sich hinreichend selbst disziplinieren würde, wie die Mathematiker das tun, und sagen, das ist meine Grundstruktur, dann würde so etwas dastehen wie hier unten als Text formuliert, und dann würde das Grafische genauso aussehen. Meistens ist es aber eben so, dass das Textuelle dann anders aussieht, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder es ist beabsichtigt, dass man den Text dann so lesen kann, als erläutern zu einer zentralen Struktur, oder es ist eine unbeabsichtigte Reduktion, oder was ganz schlimm ist, dass die beiden Sachen wenig miteinander zu tun haben. Der Text sagt etwas und das Bild sagt etwas. In unserem Kopf wächst das irgendwie magisch zusammen, weil wir hermeneutisch den Autor ja verstehen wollen. Und daraus ergibt sich dann eine Interpretation oder ein Rattenschwanz von möglichen Fehlinterpretationen oder Interpretationsstreitereien. Aber wenn wir so vorgehen wie hier und sagen, wir betrachten die Gebilde mal in unbestechlicher Form, jedes für sich, und vergleichen dann die Informationen, dann sehen wir, ob da wirklich dieser Befund, beides drückt dasselbe aus, wo da stehen in bestimmter Beziehung zueinander, erfüllt ist. Das werden wir jetzt gleich tun. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Denn natürlich sind Texte daraufhin ausgerichtet,
zu kommunizieren. Auch ein Modell will mitgeteilt sein. Aber in unserem speziellen Bereich geht es darum, dass der Autor das, was er an Struktur im Kopf hat, was für ihn wichtig ist, um irgendwelche Phänomene zu beschreiben, dass er das so mitteilt, dass wir das dann auch zur Verfügung haben. Wenn das in magischer oder poetischer Form mitgeteilt wird, dann können wir glauben, wir haben etwas verstanden, aber der Nächste glaubt das auch und der Dritte sagt, was wir überhaupt gemeint hat und macht dann nochmal eine Interpretation dazu. Also da kommen wir dann nicht mehr raus. Das heißt, der kommunikative Anspruch in Ehren, aber wenn es um Modellbildung geht, dann haben wir das Recht zu sagen, was liegt eigentlich konkret vor an Informationen. Nun will ich nicht so weit gehen und sagen, man schickt den Autor wieder nach Hause, er soll das nochmal reformulieren. Das ist natürlich jetzt eine historische Situation, in der Autoren so geschrieben haben, wie ihre Sprache in ihrer Zeit das zur Verfügung gestellt hat. Da können wir nichts dran machen, wir können aber vielleicht in Zukunft uns anfangen zu disziplinieren und das besser zu machen. Das wird ja auch gemacht. Nur, trotzdem würde ich sagen, natürlich hat jemand, der seine Sprache beherrscht und der weiß, was er ausdrücken will, also zum Beispiel ein Kant, der sehr bewusst formuliert hat, hat versucht, sein Gedankengebäude in diese Sprachstruktur reinzubringen. Und bevor wir nun sagen, ich glaube, ich habe ihn so verstanden und ich meine, ich könnte das mit der Vision erklären, sagen wir erstmal, was können wir aus dem Text per se entnehmen oder aus der Zeichnung, die er hinzugefügt hat. Also es ist sozusagen eine Minimalarchäologie, bei der man erstmal die Befunde feststellt und dann danach übergeht zu dem, was dann eventuell in dieser hermeneutischen Dimension dann weiterhilft. Bei uns werden das dann sein Hypothesen, die wir hinzufügen. Und das wäre jetzt hier in dem nächsten Schritt an diesem Beispiel schon problematisierbar. Ja? Die punktierte da oben links. Ja? Ja, das ist eine Linie, die haben die beiden Autoren so eingezeichnet. Ja? Und die soll angeben, dass das eine Relation ist, die sich nicht, die nicht real zu dem Modell hinzugehört, sondern die sich aus dem Modell ergibt. Also, während andere Leute behauptet haben, ich habe hier ein Zeichen, Hund, und dieses Zeichen bezeichnet ein Objekt, stands for. Ja? Alte mittelalterliche Auffassung, aliquid stat pro aliquo. Und dieses aliquo-Objekt ist etwas, was wir dann fälschlicherweise, sage ich gleich in Klammer dazu, immer mit einem Objekt in der Welt versehen. Also Stuhl, da sagen wir, das ist entweder die Menge der Stühle oder das ist ein Stuhl als Typ genommen, dann würde dieses Zeichen Stuhl für dieses Objekt stehen. So. Und davon kann man unter psychologischen oder linguistischen Gesichtspunkten dann eventuell weggehen und sagen, da gibt es nicht diese direkte Beziehung, das Symbol steht für den Referenten, sondern das ist vermittelt durch etwas. Also wir kommen da gleich noch inhaltlich dazu. Ich wollte jetzt erstmal sozusagen die Antwort geben hinsichtlich des Grafischen. Da steht etwas Punktiertes, das heißt, es soll einen anderen Status haben als die festen Linien und das wird dann mit diesem Imputed Relation auch noch ausgedrückt, aber es ist im Grunde dann etwas, was wir aus der Theorie entnehmen müssen, die dazu kommt und das schauen wir uns gleich noch genauer an. Ich habe da Texte für Sie, die gebe ich Ihnen gleich. Ich will nur jetzt erstmal nur dieses methodische Probleme ansprechen. Jetzt steht hier oben Thought or Reference. Das heißt, dieser Knoten hat hier komischerweise zwei Namen. Hat sich da der Autor nicht entscheiden können oder warum, oder soll das ein Knoten sein, aber in dieser Oder-Kombination, also das ist jetzt schon mal ein Problem. Aus dem Text her, also ich bin noch im Methodischen, nachher gucken wir uns den Text genauer an, ergibt sich, dass wir hier zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir sagen,
Symbol steht mit Thought in Beziehung, dann hätten wir diese Struktur hier. Andererseits ist in diesem Reference aber enthalten eigentlich die Substantivierung von to refer to. Ja, das heißt, eigentlich steht da, the symbol refers to the referent. Ja, vielleicht nicht stand for, aber refers to. Das heißt, in dem Moment ist diese Grafik falsch gezeichnet. Denn dann ist aus diesem refers to, was also eigentlich jetzt so eine Beziehung wäre, ich will die nicht mit der gleichsetzen, aber eine direkte Beziehung, das heißt zwischen Symbol und Referent steht ein Relator. Das heißt, das Ding hat nicht mehr drei Ecken, sondern hat zwei Ecken und eine Relation, die Referenzrelation. Und dann ist das eigentlich ein ganz anderes Modell. Und jetzt sehen Sie schon etwas an dieser Darstellung, was häufig vorkommt bei linguistischen Modellen, vielleicht bei geisteswissenschaftlichen Modellen im Allgemeinen. In dem Moment, wenn wir sprachlich von der relationalen Ausdrucksform das Symbol referiert auf den Referenten, ich mache es mal auf Deutsch, übergehen zu die Referenz, in Klammer Beziehung, besteht zwischen dem Symbol und dem Referenten. Da haben wir sprachlich etwas gemacht, womit wir im Grunde dasselbe ausdrücken wollen. Aber wir haben jetzt bestehen, sprachlich als neuen Relator, und was haben wir jetzt an Argumente? X besteht zwischen Y und Z. Also die Referenzbeziehung besteht zwischen dem Referenten und dem Symbol oder umgekehrt. Das heißt, sprachlich fällt jetzt das, was wir in Gedanken haben, nämlich die Relation, auseinander in etwas anderes. Die Relation bekommt jetzt durch die Substantivierung einen Namen, der aussieht wie eine Argumentstelle. Das nennt man in der Philosophie Hypostasierung. Das soll heißen, wir machen aus etwas, was eigentlich relational zu denken ist, eine Eigenschaft. Ja? Die Referenz. Und eine Eigenschaft lässt sich dann konsolidieren als Begriff, und bei einem Begriff fragt man nicht mehr nach Stelle. Was haben wir geschaffen? Wir haben etwas geschaffen, was wieder für etwas stehen kann. Ein Begriff wie Stuhl steht für etwas in der Welt. Also kann ich wieder fragen, wofür steht Referenz? Ja, für etwas, was im Kopf irgendwo als Objekt vorhanden ist. Nennen wir es doch Thought. Ja? Also jetzt haben wir aus einer Relation ein Objekt gemacht, es hat uns an keiner Stelle wehgetan, unser Kopf hat auch nicht gesagt, du machst was Falsches, aber unsere Sprache hat uns verführt. Ja? Das heißt, wenn ich das Modell haben will, eine Relation zwischen zwei Einheiten, dann muss ich ganz genau aufpassen, dass ich durch die Sprache das nicht verfälsche, und wenn ich das dann grafisch darstelle, dann stelle ich nicht eine Relation dar, sondern lasse die Relation zusammenzurren in einen dritten Punkt. Also das hier wird hier hochgezogen und wird dieser dritte Punkt und ist dann Thought. Das war offensichtlich den beiden noch bewusst, dass sie da irgendwo was nicht ganz Koscheres machen. Darum hat er noch hingeschrieben, Thought or Reference. Ja? Und sie beschreiben das dann auch im Text in dieser unterschiedlichen Auffassung. Und daher die Alternativdarstellung, die ich dir dann natürlich auch anders ausdrücken müsste grafisch, wenn ich hier habe nur das S und das R und diese Referenzbeziehung dazwischen, dann habe ich diese Referenz zwischen S und R, also jetzt hier diese Linie, und die andere bleibt erhalten, das ist diese imputed, aber jetzt fragt man sich natürlich, jetzt sehen die ja sehr ähnlich aus. Ja? Also es soll nicht dafür stehen, aber es soll darauf referieren, aber es sind beides mal Relationen. Das ist dann etwas anderes als das Dreiecksmodell. Also eine Interpretation, das Dreiecksmodell hat mit dem Dreieck gar nichts zu tun, sondern mit einer Linie zwischen den beiden Punkten. Und das Dreieck ist nur entstanden durch die Vergegenständlichung der Relation auf dem Umweg über das sprachliche Formulieren die Relation besteht zwischen. Ja? Also das wäre ein erstes Ergebnis, und hier wollen wir es auch als formales, methodisches Element im Kopf behalten, nämlich, dass es vorkommen kann in Theorien, es wird uns bei der Valenz- und Dependenztheorie dann wieder begegnen, dass wir etwas vergegenständlichen, es wird uns auch jetzt gleich wieder begegnen bei Bühler, wo wir eigentlich an etwas Relationales denken im Kopf, wo wir aber auf dem Weg der Darstellung durch unsere Sprache uns den Gedanken verfälschen lassen. Wieso ich jetzt meine, dass wir, dass ich trotzdem von dem Gedanken des Autors sprechen kann und das getrennt halten kann von dem, was er darstellt, das hängt damit zusammen, das weiß ich natürlich nicht, aber es hängt damit zusammen, dass ich den Text natürlich genau lesen kann im Hinblick auf diesen Punkt und dann feststellen kann, aha, da ist genau die Stelle, wo dieser Übergang stattgefunden hat. So, das ist jetzt zunächst mal die Analyse des Graphischen. Und jetzt machen wir dasselbe für den Text, der dazu meist angegeben wird. Und da werden Sie gleich sehen, das ist eigentlich die Relatex-Methode spezialisiert auf diese Situation.